Du sitzt gerade im Publikum und schaust nach vorn. Vor dir redet sich jemand um Kopf und Kragen im Turbogang, atmet hoch. Und plötzlich merkst du, du atmest mit. Die Spiegelneuronen sind am Werk, Unbehagen inklusive. Heute drehen wir das um. Wie du Nervosität in fokussierte Leistungsspannung verwandelst. Mit sicherem Atem, mit innerer Haltung und dieser geänderten inneren Einstellung. Darüber sprechen wir in dieser Episode. Bleib dran!
Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
Vielleicht kennst du das auch. Es ist, du hast da eine Person vor dir stehen und irgendwie ist die nicht ganz ruhig und redet so schnell und du merkst, wie sie schnell atmet. Und es ist einfach für dich als Zuhörer unglaublich unangenehm, das zu hören, wie der Mensch da vorne nicht wirklich. Lieber Arno, es ist wirklich, ihr habt es häufig schon erleben müssen, sage ich jetzt mal so, im Publikum sitzend. Eine Person steht vorne, du merkst, es ist ja wichtig, was sie da gerade vortragen will, aber irgendwie ist der Puls weit höher als die Vorbereitung, mehr oder weniger wirkt es so. Und dank Spiegelneuronen bin ich dann genauso, meine Atmung passt sich an und es fühlt sich einfach ungut an. Man denkt sich, na, was ist los mit ihm, wann hört er endlich auf oder so. Wir wollen uns heute anschauen, wir sind jetzt im Moment in einer Reihe, möchte es nochmal erwähnen, in einer Reihe, wo wir die 5 häufigsten Anfragen, die du als Stimmcoach immer wieder bekommst, seit 25 Jahren, wollen wir uns anschauen, wie jetzt du die unterschiedlichen der 5 Themen behandeln würdest. Heute sind wir in der Episode, wo wir uns anschauen wollen, Nervosität, also Menschen, die auf der Bühne oder eben vor Menschen sprechend sich nicht wirklich wohl in ihrer Haut fühlen und dadurch vielleicht einiges, und das ist ja das Hauptthema oder einer der Hauptthemen unseres Podcasts, ihre Wirkung einbüßen oder eine Wirkung erzeugen, die vermutlich nicht die ist, die sie gerne in ihren Gegenüber erzeugen wollen würden. Lieber Arno Fischbacher, herzliches Servus in deine Richtung. Hi.
Ja, lieber Andreas, grüß dich. Das ist das Querschnittsthema, kann man sagen. Das immer dann, wenn es um anspruchsvolle Situationen geht, wenn es um ausgestellte Momente geht, wo es um Sprechen vor der Gruppe geht, Sprechen in der Öffentlichkeit
geht. Oder Interview, geht. Ja, das kann ja ein Interview-Setting sein.
Ja, ja, ganz egal. Ja, also einfach kommunikative Leistungssituationen, wo du beobachtest wirst, wo du den Eindruck haben kannst, dass das, was du da tust und wie du es tust, bewertet wird von anderen, beobachtet, bewertet, kritisiert, analysiert wird, ja, dann taucht diese zum Teil auch unglaublich überschießende und sehr, sehr belastende Anspannung auf.
Es hat kürzlich tatsächlich, ich kann ein Fallbeispiel anführen, einen Auftritt gegeben, ich glaube in Österreich, das heißt glaube ich Pressestunde, am Sonntag immer im ORF, und da war unsere Sozialministerin, Gesundheits- und Sozialministerin zu Gast, und bei der war es halt wirklich visuell sichtbar, wie aufgeregt sie war. Ihr ist der Schweiß runtergeronnen, ihr Hemd, das war halt man hat halt einfach in ihrem Hemd gesehen, dass sie immer mehr Schweiß, irgendwann war sie dann ganz nass. Also man hat wirklich gesehen anhand ihrer körperlichen Reaktionen, wie aufgeregt sie war und wie unangenehm ihr die Fragen waren. Und das heißt, das kann ganz viel bedeuten. Das kann einfach heißen, dass es in dem Studio warm war. Das kann heißen, dass die Frau vielleicht gerade hormonelle Umstellungen hat. Es kann ganz viel bedeuten, aber es geht bei uns um Wirkung. Und deswegen ist es vielleicht doch hilfreich, auch bei solchen Situationen hinzuschauen, was kann man auch da tun als Mensch, der vielleicht dazu neigt zu schwitzen oder der vielleicht dazu neigt, vielleicht sollte man sich andere Sachen anziehen zum Beispiel, wo man Schweiß nicht zieht und so. Also das sind so Dinge, wo ich mir denke, da hat jemand wirklich nicht über Wirkung nachgedacht. Ist jetzt nicht eine Unterstellung dieser Dame gegenüber, die mag ihre Arbeit gut oder schlecht machen, das möchte ich gar nicht beurteilen. Bloß dieser Auftritt hat irgendwas an Wirkung ausgelöst, der sicher nicht die sicher nicht intendiert war.
Ja, das ist ein momentan heiß diskutiertes Thema, da hast du recht. Ja. Ich meine, es hat immer zwei Seiten. Du hast schon recht, letztlich geht es um Wirkung. Aber Du kannst es auch anders anschauen. Es geht um das eigene Erleben eines Menschen in so einem Moment, um das Selbsterleben der Person, die da gerade sich unter Druck fühlt oder angespannt ist, und um die Fähigkeit und die Fertigkeit, sich selbst immer wieder zurückzuholen auf irgendeinen Boden, auf einen Untergrund, ins Hier und Jetzt. Also in, aus dem Getriebensein, aus der Selbstbeobachtung, aus dem Gefühl, hier läuft etwas schief, aus dem Bemerken, dass die Schweißperlen schon runterrinnen, aus dem Selbsterleben, dass man ganz gespannt ist, dass man Wortfindungsstörungen hat oder dass man nicht so souverän spricht, wie man gerne möchte. So. Und jetzt erlebst du den Moment der Nervosität in der Situation. Das ist ein Phänomen, das Menschen ansprechen, wenn sie zu mir kommen. Immer wieder aber, und ich habe gerade so eine Situation im Coaching, oft aber ist es so, dass meine Kundin zum Beispiel sagt zu mir, also sie ist in der Kommunikation fit, das ist eine Führungskraft, die arbeitet für ein Unternehmen in mehreren Sprachen, hat eine Berufslaufbahn bereits hinter sich, die sich gewaschen hat, aber sie ist schon mindestens 14 Tage vor in größeren internen Auftritten, die sie regelmäßig bewältigen muss, alle 14 Tage, ist schon 14, also die ist in einer Dauerspannung gewissermaßen, weil diese Town Hall im 14-Tage-Rhythmus stattfindet, so wie ich das jetzt interpretieren muss. Und da stellt sich dann im Grunde ja die Frage, A, woher kommt's? Aber B, wie geht's wieder weg? Also was kann man tun? Was sind Lösungsansätze? Und ich will zuerst heute noch meine Lanze brechen für die Menschen, die sich dem Thema stellen. Denn über die eigene Nervosität und Anspannung zu sprechen, ist ja für viele Menschen so ein Eingeständnis von Schwäche. Weißt du, das ist etwas, darüber spricht man nicht. Und ich höre es auch immer wieder in Telefonaten, wenn Kunden dann irgendwann sagen, also wenn Menschen dann irgendwann sagen, so jetzt muss ich aber mal was tun, dass sie oft im Grunde eine mehr oder weniger lebenslange Geschichte in diesem Thema haben und es aber nun nie wirklich richtig angegangen sind. Und auch im Lauf der Zeit alle möglichen Coping-Mechanismen, also so Mechanismen entwickelt haben, um irgendwie herum umzugehen. Also, weißt du, so Umgehungsmechanismen gefunden haben. Entweder indem sie vermeiden, indem sie größere Auftritte vermeiden und wenn anderen hinschicken oder den Kollegen den Vortritt lassen. Oder aber es dann tun und irgendwie dieses wiederkehrende Scheitern erleben. Also dieses Gefühl jedes Mal wieder, es hat nicht so richtig funktioniert und ich war wahnsinnig nervös. Aber sich nachher sagen, naja, ist ja doch irgendwie, ich habe es eh gemacht. Ja, ist auch eine nicht sehr geschickte Möglichkeit, damit umzugehen. Jetzt ist nur die Frage, woher kommt das eigentlich? Und wir sprechen es ja öfter an. Im Grunde, du hast das neulich gerade so schön geschildert, Andreas. Die Botenstoffe, die diese Redeangst, diese Nervosität produzieren, von denen hast du gesprochen.
Ja, ja, tatsächlich gibt da wirklich eine wunderschöne Studie auch dazu, wo eben untersucht worden ist, welche Botenstoffe werden denn bei Nervosität ausgeschüttet. Ja? Also das sind unter anderem eben Adrenalin, unter anderem auch tatsächlich Dopamin, also unterschiedliche Stoffe, die Stressreaktion, ja. Cortisol auch, ja, genau. Und es war ein Cocktail. Es ist immer, ich habe mal ein Interview auch gehabt mit der Anna Lemke, Professorin, die da das untersucht, und sie hat gesagt, egal was wir in irgendwelchen Büchern schreiben, es ist immer alles präsent. Wenn wir sprechen hoher Cortisolspiegel, dann ist immer noch trotzdem viel Adrenalin. Also es ist immer alles da, nur halt auf unterschiedlichen Levels.
Es ist ein Cocktail.
Ja. Und diesen Cocktail, genau diesen selben Cocktail, der bei Aufregung und Nervosität zu messen war der exakt selbe Cocktail, der gemessen wurde bei Vorfreude. Der exakt selbe Cocktail war dieser. Und dann kann man ja sagen, okay, wenn dem so ist, dann vielleicht schaffe ich es ja auf irgendeine Art und Weise in meinem Kopf ein Reframing hinzukriegen, mir einen neuen Rahmen zu geben, mir zu erlauben, zu denken, vielleicht ist das ja gar nicht, vielleicht bin ich gar nicht nervös, sondern das ist nur mein Körper, der mir sagt, ich darf jetzt gleich reden. Ich darf jetzt wirklich mit vielen Menschen teilen, was ich da vorbereitet habe. Das, vielleicht freuen sich die sogar und können irgendwas draus gewinnen oder erfahren irgendwas über unser Unternehmen oder was auch immer. Das Thema an der Stelle ist, wirklich diesen allein der Gedanke ist unglaublich erleichternd zu sagen, aha, das ist mein Körper, der macht jetzt da gerade irgendwas. Vielleicht will er mir auch einfach nur zeigen, dass da was Interessantes auf mich zukommt. Also man hat jeder oder die meisten Leute haben ja eine Art von inneren Dialog. Oder quatschen irgendwas mit sich oder haben irgendwelche Geräusche innen oder irgendwas passiert im Inneren, wenn man vor einer Situation ist. Und da ist halt, aber werde ich das schaffen? Oder was ist, wenn ich was falsch sage? Oder der Herr Hinterhuber ist heute wieder da und der ist eh so kritisch und der wird sicher wieder irgendwas kritisieren an mir und so. Und diese Dinge, meine ich. Ja? Und vielleicht das zu schaffen, tatsächlich zu sagen, hey, ich bin jetzt aroused sozusagen, ja, also ich bin aufgeregt ein bisschen, aber aufgeregt tatsächlich, ja. So wie Lampenfieber. Lampenfieber ist ja was Gutes. Lampenfieber ist ja auch eine Respektbekundung dem Publikum gegenüber. Zu sagen, okay, ihr seid mir nicht egal. Weil wenn ich so ganz tiefenentspannt auf die Bühne gehe, hallo meine Damen und Herren, das ist ja, will man ja nicht als Zuhörer, ja.
Die große Frage ist ja, und das ist ja im Grunde heute unser Thema, wie findest du den Schalter, den du umlegst, der gewährleistet, dass dieser Cocktail, von dem du gerade gesprochen hast, dich nicht völlig blockiert und irgendwie Mus in deinem Kopf verursacht, quasi Watte in deinem Gehirn verursacht, ein Krampf also im Kehlkopf verursacht. Genau,
ich merke tatsächlich, wenn es bei mir so ist, ich spüre dann das Herz, das dann da irgendwo fast schon auf Schilddrüsen.
Das Herz schlägt immer bis zum Hals rauf. Ja. Genau, ja. Also bei vielen Menschen spielt der Bauch verrückt. Die kriegen Druck im Magen oder Bauchweh und müssen 27 Mal auf die Toilette und so weiter und so fort. Mich fasziniert immer wieder eine Beobachtung. Alle Menschen, mit denen ich bisher zu tun hatte, im professionellen Kontext zum Thema Lampenfieber, waren unglaublich strukturiert, leistungsfähig, leistungsbewusst, tüchtig. Die hatten alle irgendwo so einen Antreiber innen drinnen, der gesagt hat, da geht noch was, das ist noch nicht genug, da könnte man noch dieses und da tue ich jetzt auch noch dieses dazu, weil es einfach besser ist. So dieser innere Antreiber. Und dort liegt die Krux an der Geschichte. Weil wenn du es gehirntechnisch betrachtest, also machen wir ein bisschen Küchenneurologie. Ich habe immer großen Spaß, ich habe immer wieder zum Teil sehr hochrangige Menschen aus dem ärztlichen Feld unter meinen Kunden, unter anderem auch zum Beispiel Psychiater, also Menschen, die die Sache mit dem Gehirn gründlich von der Pike aufgelernt haben. Und ich muss dann immer so schmunzeln und dann unterhalten wir uns kurz drüber. Also das Modell, das ich gerne verwende, das ist das durchaus bekannte Modell des dreiteiligen oder dreieinigen, wie es auch genannt, Gehirn. Ja. Genau, vom Herrn McLean, amerikanischen Psychiater, der das, ich glaube, in den 40er oder 50er Jahren entwickelt hat und dann von seiner Berufsgemeinschaft einigermaßen gekreuzigt worden ist, das wäre unwissenschaftlich und das wäre also völlig wissenschaftlicher Unsinn und so weiter. Es ist aber ein tolles Erklärungsmodell. Der McLean hat gesagt, wenn man jetzt genau schaut, dann könnte man im menschlichen Gehirn auch ein bisschen nachvollziehen, wie sich quasi die Gehirne der Lebewesen über die unendlichen Zeiten der Entwicklung der Lebewesen herausgebildet und weiterentwickelt hätten. Und man könnte heute im Menschen noch sozusagen in der Schädelbasis, dort wo sich das Rückenmark quasi ins Gehirn hinein tut, ja, verbindet, Dort könnte man also heute noch jene Strukturen vorfinden, die für ganz rudimentäre, ursprüngliche Funktionen zuständig sind. Also eigentlich fürs Überleben. Dass der Organismus lebt, dass, keine Ahnung, wahrscheinlich, dass die Atmung funktioniert oder das Herz schlägt oder einfach, also dass dieses Lebewesen also überhaupt überlebt. Und jetzt kommunikativ gesehen, wenn du jetzt schaust, was hat dieses Stammhirn für kommunikative Funktionen? Naja, dann hat es Überlebensfunktionen. Also das Stammhirn schaut sozusagen immer durch unsere Augen raus und checkt dann, ob die Umgebung gefahrenfrei betretbar ist. Ja, also ob da irgendwas Bedrohliches ist. Und in dem Moment, in dem da irgendein Signal zeigt, dass es bedrohlich ist, was macht das Stammhirn? Das stellt Botenstoffe bereit, die in die Muskulatur fahren, und zwar in Sekundenbruchteilen, quasi einen Generalalarm geben und den ganzen Organismus jetzt mal leistungsfähig machen, nämlich für weg, Flucht. Da passieren dann so lustige Dinge, dass zum Beispiel aus der Haut das Blut sich zurückzieht, falls man verletzt wird, wenn du, weißt du, durch eine Dornenhecke flüchtest und du reißt da die Haut auf, dass du nicht verblutest und so ähnliche Dinge. Der Blick wird eingeengt, sodass man wirklich nur in Fluchtrichtung sieht und die schönen Blumen, die da rum sind, einen nicht irritieren. Also lauter sinnvolle Dinge. Die Alternative ist, wenn du jetzt, sagen wir mal, hungrig bist und du bist echt hungrig und dann flutscht da jetzt irgend so was vorbei, was sehr, sagen wir mal, genießbar ausschaut, dann ist wieder der Körper gefragt, er muss jetzt Leistung bringen, um sich das Futter zu erkämpfen. Flight, fight. Ja, aber unser Stammhirn kann was Drittes. Und das ist das, was du bei allen Menschen auf der Bühne siehst, die angespannt sind. Das ist der Todstellreflex. Mhm. Und das ist etwas, das geht einfach darauf zurück, dass in dieser ganzen Umgebung nur ganz wenig Tiere gibt, die Aas fressen. Alles andere frisst nur etwas, was davonläuft. Ja? Und das ist ein Mechanismus, den kannst du, wenn die Katze die Maus jagt, das kannst du beobachten. Ja? Also das heißt, wenn jetzt der Mensch in so eine Bedrohungssituation gelangt, dann gibt es so einen Freeze-Reflex. Ja? Dann gehen die Schultern werden aktiviert, die Arme, die Ellbogen gehen an den Körper, die Hände tendenziell vor die Weichteile. Also man macht sich ein bisschen kleiner, der Kopf geht nach vor, die Bauchdecke wird hart. Ja? Also so, Freeze. Dadurch beobachtbar bei angespannten Menschen, du hast die Dame vor im TV-Studio erzählt, dann siehst du, dass der Oberkörper ein bisschen eingezogen wirkt, der Hals, also wird der Kopf wird ein bisschen eingezogen sozusagen, ja, die Gesten sind sehr eingeschränkt, weil wenn jetzt der Schutzreflex, also die Schutzmuskulatur im Schulter-Nackenbereich und auch im Schädel ist es der Kaumuskel. Wenn der spannt, dann ist auch die Artikulation ein bisschen eingeschränkt, man bewegt sich weniger. Das ist der Todstellreflex. Jetzt ist die Frage, wie wird das ausgelöst und was kann man dagegen tun? Jetzt, wenn man im Gehirn weiterschaut, da gibt es ja im Menschen deutlich mehr als das Stammhirn. Die nächste Entwicklungsstufe hat, sagt MacLean, wäre das sogenannte limbisches System. Das ist ein ganzer Komplex in der Mitte des Gehirns. Und in der jetzt kommunikativ gesehen ist das einfach zuständig für die Kommunikation, also eigentlich für das Zusammenleben, also für den Austausch, für das Zusammensein. Dort ist alles, was mit Bedürfnissen zu tun hat. Dort entstehen Gefühle.
Emotionszentrum ist das so, ja.
Das ist das emotionale Zentrum, könnte man sagen. Ja. Das ist in dem Moment, in dem du gestresst bist, ist das quasi ausgeschaltet. Was sich aber rapide einschaltet, das ist im Verstandesgehirn, also im Cortex, der sogenannte innere Kritiker. Das ist eine Instanz, die ist nicht sinnlos. Also die hat einen Zweck. Das ist quasi eine Instanz in uns, eine innere Stimme, die immer mal kritisch hinterfragt, ist das schon in Ordnung, was du tust, ging es nicht anders? Also das ist wie so ein Advocatus Diaboli, der in uns drinnen sitzt. Das ist auch bei Frauen und bei Männern manchmal die Vaterstimme, manchmal ist es die Mutterstimme, also was immer es ist, das sitzt da innen drinnen. Und jetzt bei besonders leistungsfähigen Menschen ist der innere Kritiker besonders scharf eingestellt. Weil sonst würde man sagen, na, die Überstunde mache ich nicht. Ja, ich gehe nach Hause, kaufe mir Bier, ist ja gemütlich. Mhm. Ja, aber der innere Kritiker sagt, na, das geht schon noch, das tust du jetzt, ja, ist ja besser und so. Mhm. Ja, also das ist so ein Regulativ, das, wenn es aber jetzt überscharf eingestellt ist, in der Situation, in der du dich der Gruppe zeigst, jö. Mhm. Ja, so, hast du eh alles vorbereitet? Bist du dir sicher, dass du alle Punkte auch auf der Bühne noch im Kopf hast? Wirst du eh nichts vergessen? Und außerdem, der Herr Generaldirektor schaut zu. Ja? Boah, jetzt musst du dich besonders anstrengen. So, und jetzt hast du praktisch da oben im inneren Kritiker diesen scharf eingestellten Höllenhund sozusagen, der bellt. Ja? Und gleichzeitig wird jetzt in unserem Energiezentrum ja Leistungsbereitschaft geschafft, aber die wird jetzt blockiert. Jetzt bist du quasi beißgehemmt, oder wie soll man sagen, du läufst auf Hochtouren mit angezogener Handbremse gewissermaßen. Und das ist das, was passiert. Jetzt gleichzeitig siehst du aber auch vielleicht bereits den Bereich des Gehirns, der eigentlich die Ressourcen hat. Also dort, wo unsere Stärke liegt, wie man mit anderen umgeht, wie man sich selbst gut wahrnimmt, wie man auch auf andere eingeht, wie du anderen zuhörst, wie du die anderen überhaupt anschaust und merkst, aha, der Generaldirektor ist auch gestresst, weil für den steht was auf dem Spiel. Weißt du, dort liegt eigentlich jetzt die Stärke. Und Selbststeuerung übernehmen in solchen Situationen heißt, das limbische Gehirn aktivieren. Also diesen Teufelskreis, der entstanden ist, in den sich widerspiegelnden, aufschaukelnden Aktivitäten zwischen, also in der McLean-Sprache, zwischen Stammhirn und dem inneren Kritiker im Kortex, das zu unterbrechen.
Wir können ja auch sagen, Vera Birkenbiel hat das Modell auch verwendet in den 80er Jahren. Es ist eine Metapher. Mhm. Es ist eine schöne Metapher. Ist eine Metapher. Und sie hat bis zu ihrem Tod, wo ja auch viel weiteres noch herausgefunden worden ist, immer gesagt, es ist völlig falsch, also es ist biologisch gesehen, stimmt das Ding nicht, aber es ist als Metapher und als tatsächliches Handwerkszeug, so wie du es ja im Coaching benutzt, absolut hilfreich. Ja.
Das Gehirn ist viel komplizierter. Viel komplexer, und die verschiedenen Bereiche des Gehirns sind intern unfassbar komplex verbunden und so weiter. Aber die Mechanik ist
auch sehr viel Redundanz. Also wenn man irgendeinen Teil rausschneidet, dann kann der Rest des
übernimmt das andere. So. Genau. Aber lass uns vielleicht hier, weil im Grunde das, wo ich jetzt hinspreche, ist ja auch nur ein Aspekt, also ein möglicher Zugang im Bearbeiten von Bühnenangst, Lampenfieber, Auftrittsnervosität.
Ja, aber gehen wir ja mal wirklich in Medias Res. Also wie schalte ich dieses, wie du es bezeichnet hast, Gehirn ein, oder wie komme ich wieder in diesen ruhigeren Zustand?
Dahinter steckt ein offenes Geheimnis, nämlich dass wir von unserer Ich-Wahrnehmung uns im Alltag immer auf jeweils eine dieser drei Ebenen des Gehirns beziehen. Entweder, und so würde ich mich jetzt, während ich mit dir in der Podcast-Aufnahme spreche, würde ich mich als denkenden Menschen identifizieren. Das heißt, ich bin ganz im Denken, im Konstruieren. Ja? Und das ist auch ein Moment, wo ich mich gerne verliere. Das ist der Moment, wo man von einem ins andere kommt und manchmal den Faden verliert, den roten Faden verliert, zu viele Details spricht und so weiter. Ich denke, ich bin.
Assoziativ hin und her springend.
Ja. Genau, so. Ja. Dieses andere, ich habe Angst, das ist irrational, aber jeder kennt es. Ich habe Angst, dann bin ich ganz in der Angst. Dann kann ich nicht klar denken, in dem Moment habe ich keine Beziehung zu irgendjemand anderem, da bin ich nur für mich selbst zuständig. Und das Extrem in der Mitte mit dem limbischen Gehirn, das ist, wenn Menschen sagen, jetzt bin ich ganz wütend, ich bin ganz im Gefühl. Ja? Oder ich bin jetzt ganz überschwemmt von einem Gefühl, dann bin ich ganz im Gefühl. Auch da fehlt dir im Grunde die Selbststeuerung. Weil da bist du ganz im Gefühl. Okay, so und jetzt ist die Frage, wie kommst du aus dem heraus? Aber das heißt, im Grunde sind wir immer identifiziert mit einer dieser drei Ebenen. Und jetzt ist die Frage, was ist das Dazwischen? Und das Dazwischen hat mit deiner Selbstwahrnehmung zu tun. Und das ist ganz simpel. Also jetzt wird es ausgesprochen handfest. Also ich sitze jetzt zum Beispiel, ich sitze auf meinem dynamischen Bürostuhl, auf meiner Sitzlinse, damit meine Stimme gescheit klingt. Und jetzt kann ich für einen ganz kurzen Moment in meine Körperwahrnehmung schalten. Also ich nehme jetzt nur wahr, wie ich sitze. Jetzt merke ich, indem ich auf dieser komischen Sitzlinse sitze, spüre ich auf beiden Füßen irgendwie, die stützen sich ein bisschen gegen den Boden ab. Ich merke jetzt, dass meine Körpermitte, also weil ich so instabil quasi auf diesem, wie so ein Sitzball ist das, so eine Linse, so eine aufblasbare, dadurch ist jetzt meine Körpermitte, die spüre ich körperlich, also da sind die Muskeln aktiv. Und indem ich das wahrnehme, merke ich, dass mein Oberkörper einigermaßen aufgerichtet ist. Das macht auch meinen Hals ein bisschen länger, meinen Nacken ein bisschen länger. Und ich spüre das dadurch, weil meine Wirbelsäule sich jetzt aufrecht hält, meine Schultern loslassen. Das spüre ich jetzt ganz gut. Und dann fallen die Hände und die Arme, die sacken jetzt so nach unten, das kann ich gut wahrnehmen. Da spüre ich das Gewicht, das da an meinen Schultern lastet. Jetzt bin ich ganz in der Körperwahrnehmung. Man könnte sagen, weiß nicht, wie viele Sinne, ja, so 5 Sinne, sehen, hören, riechen, schmecken, tasten. Dann hätte man ein neues Gleichgewicht, dann wäre es der 7. Sinn, wäre dann die Propriozeption, die Körperwahrnehmung. Und ich trainiere mit vielen meiner Kunden diesen Moment des Innehaltens als einfaches Umschalten vom wo immer du gerade bist auf ich spüre den Boden. Und es ist kein Zufall, dass ich jetzt kurz ausgeseufzt habe, es war nicht Absicht. Weil indem ich mich spüre, lösen Muskelspannungen. Und das ist das Geheimnis des Sense-Focusing-Effekts oder Prozesses, dass alle Schutzspannungen, die im Alltag immer irgendwo da sind, im Gesicht, in der Mimik, in den Kaumuskeln, in den Schultern, die sind immer da, weil ein bisschen so eine Anspannung trägt man immer mit sich herum. Aber in dem Moment, in dem du dich bewusst spürst, Boden spüren, Gesäß spüren, dann richtet sich der Körper ein bisschen auf. Ja. Und indem sich die Schutzmuskulatur löst, lösen Atemspannungen, das heißt die Spannungen im Zwerchfell lösen sich und das bringt immer einen kurzen Ausseufzer mit sich. Der Ausseufzer, über den wir im Podcast ja schon öfter gesprochen haben, wäre ein Mechanismus, der geht nochmal darüber hinaus, indem man zuerst die Spannung in den Schultern erhöht. Das wäre eine Übung, eine Trockenübung sozusagen für den Alltag, dass man diesen Mechanismus mal kennenlernt. Du spannst die Schultern, ziehst sie richtig nach oben, schnaufst ein bisschen bewusst ein. Ja, und dann genießt du diesen Ausseufzer, diesen Stoßseufzer und erlebst wieder, dass in diesem Moment du nichts denkst. Also praktisch der innere Kritiker, diese Quackbox, ja, von der wir vorhin gesprochen haben, der Laschkolnik nennt es Monkey Mind. Also sozusagen dieser innere Dialoganteil, der so kritisch mit dir umgeht, der ist in dem Moment einfach stillgelegt. Und das gibt dem Körper Ruhe, die ist erlebbar. Und wenn du das im Alltag ab und zu trainierst, dann könnte das ein kleiner Aspekt sein, der auf der Bühne oder im Moment, im stressigen Moment, zum Beispiel so einer Fernseh so einer Fernsehsituation dir immer wieder einen Ruhepunkt verschafft und dir immer wieder wie so eine kleine Insel dir erlaubt, dich zu fühlen. Du bist im Moment bei dir. Und wurscht, da sind Scheinwerfer, dort flitzt die Kamera automatisch in der Gegend herum, so wie es im Zeit im Bildstudio in Wien jetzt ist. Ist alles automatisiert. Da ist an so einem langen Tisch der Moderator irgendwie vor dir. Und das ist für einen Moment weg und dein Körper darf sich in der Sekunde eine Spur normalisieren. Und du wirst auch merken, dass dann der nächste gute Gedanke wieder kommt, weil jetzt ist das Gehirn, ist auch der Kortex, also die beiden Großhirn, Hälften, die dürfen in so einem Moment der körperlichen Balance wieder zusammenarbeiten und das erzeugt dieses sogenannte Flow-Gefühl, aus dem heraus man wieder leistungsfähig ist für den nächsten Satz.
Und wenn du als Führungskraft für dich gerne herausfinden möchtest, wie gut deine Stimme tatsächlich oder dein Sprechverhalten, dein Stimmverhalten zu deiner Führungsstärke, deiner gehörten Führungsstärke beiträgt, dann, lieber Arno, gibt es von dir jetzt einen Selbstcheck. Nämlich unter arno-fischbacher.com/selbstcheckführung kann man was herausfinden?
Ja, das ist entstanden aus Rückmeldungen. Es gibt ja auch eine ganze Reihe von E-Books zum Downloaden auf meiner Webseite. Aber ich höre immer wieder, ich brauche irgendetwas, wo ich ganz schnell einfach ein paar Gedanken für mich finde, ein paar Kriterien für mich sehe, mir ein paar Fragen stellen kann, ohne jetzt schon ganz tief ins Detail hineinzugehen und vielleicht schon über Lösungen nachzudenken, sondern einfach nur mal zu schauen, wo bin ich gerade im Hinblick auf dieses eine Thema Führungskraft der Stimme.
Sehr gut. Und wenn du bis jetzt zugehört hast, spricht das dafür, dass du das eine oder andere vielleicht für dich mitnehmen konntest. Und wir freuen uns, wenn du auf Spotify oder Apple Podcast uns eine Bewertung hinterlässt oder wo auch immer du uns hörst, in dieser Plattform uns eine Bewertung hinterlässt. Und das ist nicht nur für uns sehr schön, das immer wieder zu lesen, dass es euch gut, dass es dir gut gefällt und dass du davon profitieren kannst. Es bringt tatsächlich auch was in Bezug auf Algorithmus, nämlich dass unser Podcast dann auch anderen angezeigt wird, die vielleicht eben auch in Führungstätigkeiten unterwegs sind und die eine oder andere Herausforderung haben mit ihrer Stimme und die finden uns dann, gell, lieber Arno?
Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst und außerdem, ich muss sagen, eine schöne Bewertung zu lesen. Macht Spaß und Freude und es sei zugesichert, ich antworte auf alle Anmerkungen und auf alle Kommentare, seien sie auf Spotify oder auf YouTube. Ja, was bleibt mir noch? Möge die Macht der Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher.